eigentlich, wie soll ich sagen, Energien der Kraft. Also durch den Geist besondere Kraftwirkungen zu vollbringen. Da will ich bloß ein paar Beispiele nennen. Apostelgeschichte 49, da gehört dazu die Totenauferweckung. Tabitha, stehe auf. Petrus, gell? Das sind Wirkungen der Kraft. Dazu sicher auch die Sache mit dem Eutyches, der Kirchenlehrer. Der Erste. Ob es der Erste war, weiß ich nicht. Jedenfalls einer, der dabei zu Schaden gekommen ist. Und den Paulus dann wieder zurückgibt ihnen. Da hinein gehört etwa Apostelgeschichte 19, 11 und 12. Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus, also, dass er auch von seiner Haut die Schweißtüchlein und Binden über die Kranken hielten und die Seuchen von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Eigentlich heißt es, Gott wirkte nicht gewöhnliche Taten durch die Hände des Paulus. Nicht gewöhnliche. Man war viel gewöhnt in der Urgemeinde, gewöhnliche Taten. Aber es geschahen außergewöhnliche Taten. Eben dies, dass sie die Tüchlein über die Kranken hielten und sie wurden gesund und sogar die Dämonen fuhren aus. Außergewöhnlich, das andere war Gewöhnliches, was so an Krankenheilung geschah, der Handauflegung. Außergewöhnliche Taten. Nicht gewöhnliche Taten. Gewöhnlich heißt, hängt zusammen mit Gewöhnung, gell? Oder da gehört auch das andere hinzu, hatten wir heute schon, Apostelgeschichte 5, 15, nein, die hat man nicht die Stelle, wo es heißt, dass sie die Kranken auf die Gassen heraustrugen und legten sie auf Betten und Bahren so, dass wenn der Schatten des Petrus sie überschattete, sie gesund wurden. Außergewöhnliche Dinge. Also Kraftwirkungen, Wunder, Kraftwirkungen. Dann kommt als nächste Gabe die Heilung, die Krankenheilung. Nicht zu verwechseln mit Jakobus 5, ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten. Das hat mit Krankenheilung, mit der Gabe der Krankenheilung nichts zu tun. Jakobus 5. Sondern das, da geschieht weiter nichts, als dass, das ist ja geschrieben, den Gläubigen der Gemeinde ist das geschrieben. Den Kindern Gottes ist es gesagt. Weiter nichts, als dass sie sich besinnen möchten auf ihr Kindesrecht, auf ihr großes und herrliches Vorrecht. Wenn ihr krank seid, der erste Weg sei doch der, dass ihr euch an euren Herrn wendet. Und darum ruft die Ältesten. Aber die Ältesten, die tun das, weil sie Älteste sind, nicht weil sie die Krankenheilung haben. Und die ganze Art, wie das nun geschieht, das Erste ist, dass man die Gewissenserforschung treibt. Man fragt, Kinder Gottes fragen zuerst, wozu geschieht das? Was will der Herr mir mit der Krankheit sagen? Das ist doch immer das Erste. Dann legt der Herr seinen Finger auf Sündengebiete. Krankheit, Erziehungsmittel unseres Gottes, der uns lieb hat. Und dann bekennen wir die Sünden, einer vor dem anderen, Jakobus 5. Und dann steht dem nichts im Wege. Das Gebet des Glaubens rettet den Kranken, steht da. Steht da rettet. Das Wort retten steht dort. Retten ist mehr als Heilung. 10 Aussätzige, sie sind alle heil. Einer kommt zurück und dem sagt der Herr Jesus, dein Glaube hat dich gerettet. Das ist umfassendes Heil. Die einen haben nur körperliche Hilfe und der andere ist gerettet. Es geht ihm immer um den ganzen Menschen. Er will den ganzen Menschen retten und wiederherstellen. Und darum das Gebet des Glaubens. Es ist nur ein Beten im Glauben. Die Berufung aufs Kreuz. Jesus hat die Krankheit getragen. Fürwahr, er hat es getan. Er hat die Sünde und Schuld, die eben jetzt bekannt worden ist, auf sich genommen. Auch die Auswirkungen der Sünde hat er erlitten. Er hat alle Krankheit getragen. Weil Jesus das auf sich nahm, ist dir die Sünde vergeben, aber auch deine Krankheit geheilt. Das Gebet des Glaubens rettet den Kranken. Das ist ein Gebet des Glaubens, aber es sind die Gaben der Krankenheilung, Jakobus 5. Man muss nicht auf der Suche sein nach einem, der diese Gabe hat, ruft die Ältesten. Gabe der Krankenheilung ist was anderes. Gabe der Krankenheilung ist in Apostelgeschichte 3. Ihr kennt das alles. Petrus, Johannes, die zum Tempel gehen, zur Gebetsstunde. Und da sitzt der Lahme, der schon immer dort gesessen hat, am schönen Tor des Tempels. Wie alt ist er? 38 wohl, gell? Oder 40? 38, naja. Von Mutterleib an gelähmt, also noch nie einen Schritt gelaufen. Bettler da sein, bitte eine kleine Gabe. Das ist der Augenblick, wo von oben her der Anruf geschieht. Petrus, schau uns an. Gold und Silber, also Geld haben wir nicht. Aber was wir haben, geben wir dir gern. Im Namen Jesu steh auf und wandle. Im Namen Jesu von Nazareth steh auf und wandle. Und der kann es noch gar nicht ganz fassen. Petrus muss ihm noch unter die Arme greifen. Ihm Mut machen, stützen, aber jetzt merkt er, die Füße tragen, er geht, er springt, er ist außer sich, die Leute laufen zusammen. Petrus hat den vielen das Evangelium zu sagen. Das ist Gabe der Krankenheilung. Nichts von dem, rufe die Ältesten, nichts von dem, was nun alles nötig ist, wenn Kinder Gottes ihr von ihrem Kindesrecht Gebrauch machen wollen und die Ältesten gerufen haben, Gewissenserforschung. Das hat der Petrus nicht gesagt. Hast du schon mal überlegt, wozu du hier sitzt? Hast du schon mal dein Sündenregister dir aufzeigen lassen? Bist du bereit, mir deine Sünden jetzt zu bekennen? Sondern in der Vollmacht des Namens Jesu und dem Augenblick, wo es von oben her geboten ist, wird gehandelt. Der ist gesund. Sicher nicht gerettet.
Der war über 40 Jahre krank.
Über 40. Schönen Dank. 38 hätten auch schon gelangt. Ja. 38 ist der am Teich Bethesda. Ja. Das ist Gabe der Krankenheilung. Ohne jede Voraussetzung. Einfach im Dienste der Botschaft. Darüber morgen dann noch ein Wort. Denn das ist nun Anlass, vielen das Evangelium zu sagen. Das ist darum auch in besonderer Weise die Gabe der Evangelisten. So wie Evangelisten keine Geisterunterscheidung haben, so haben sie aber als ihres Zeugen gerade die Krankenheilung. Damit brechen sie ein in die Gebiete der Finsternis. Damit werden Zeichen aufgerichtet. Markus 16 geht hin in alle Welt. Das ist dieses Sendungswort Jesu. Das ist frohe Botschaft. Evangelium aller Kreatur zu predigen. Evangelistischer Dienst, Zeugendienst. Und da sagt er, die Zeichen, die denen folgen werden. Denen, die glauben sind. Und nun kommt dies. Zungenreden. Krankenheilung. Dämonenaustreibung. Wenn sie was Giftiges trinken, wird sie nicht schaden. Das ist ihr Rüstzeug, um in alle Gebiete der Finsternis hineingehen zu können, ohne Angst zu haben. Die Geister müssen weichen und der Teufel kann ihnen nicht schaden. Die Kranken werden gesund. Und nun, Zeichen, da steht das Wort Zeichen. Zeichen und Anzeigen ist sprachlich dieselbe Sache. Da soll und will Gott etwas anzeigen, nämlich Der hier redet, redet im Auftrag des Höchsten. Das ist wie der Ausweis, den er seinen Evangelisten mitgibt, den sie vorzeigen in der Welt. So wie Jesus mit seinen Wundern nur Zeichen tut, sind alles nur Zeichen. Er zeigt an, dass er der Gott Gesandte ist und was er nun erwarten kann, nachdem er es angezeigt hat und immer neu anzeigt durch Krankenheilung und Totenauferweckung, dass sie kommen und fragen, was hat Gott uns durch dich zu sagen? Das wollen sie nicht hören und darum bleibt ihnen am Ende nur noch Kapernaum, Kapernaum. Bist in den Himmel erhöht, wirst hinuntergestoßen bis in die Hölle. Auch den Evangelisten sind diese Zeichen mit auf den Weg gegeben. Krankenheilung, Gabe der Krankenheilung als Zeichen. Apostelgeschichte 8, 6 bis 7, da ist diese Krankenheilung da. Um ein paar biblische Beispiele zu nennen. Philippus. Das Volk hörte einmütig und fleißig zu, was Philippus sagte, und sah die Zeichen, die er tat. Denn die unsauberen Geister fuhren aus vielen Besessenen mit großem Geschrei. Auch viele Gichtbrüchige und Lahme wurden gesund gemacht. Zeichen. Und das im Dienste der Evangeliumsverkündigung. Apostelgeschichte 8, 6 bis 7. Apostelgeschichte 28, 8 bis 10. Da hat es den Paulus mit all den Schiffbrüchigen verschlagen auf die Insel Malta. Dort müssen sie nun den Winter zubringen. Sie werden beherbergt vom Obersten der Insel, dem Publius. Sie sind erst 3 Tage dort, da geschieht es, dass der Vater dieses Kommandanten der Insel, der Vater dieses Publius, am Fieber und an der Ruhr da niederliegt. Das ist für Paulus die gottgegebene Chance. Und nun geht er zu diesem alten Mann, das ist sicher ein alter Mann, gell? Geht er zu dem hinein, betet und legt die Hände auf ihn und macht ihn gesund. Auch wieder kein Beichtgespräch. Oder irgendetwas. Jetzt bist du bereit, dein Leben Jesus zu übergeben? Für Kinder Gottes immer neu die Frage. Jakobus 5. Und ganz einfach das Handeln Gottes, um offenbar zu machen, die Kraft des Höchsten und die Gegenwart des lebendigen Gottes. Und um den Ausweis auch ihm vorzeigen zu können, komm im Namen des Höchsten. Macht ihn gesund. Da das geschah, kamen auch die anderen auf der Insel dazu, die Krankheiten hatten, und ließen sich gesund machen. Und sie taten uns große Ehre. Die Weise war nun der Winter nicht verdöst, sondern ein Stück Arbeit, ein Auftrag, sie konnten nun nennen. Botschaft ausrichten, der Weg wird durch die Gabe gebahnt, dem Evangelium. Die Gabe des Glaubens, nicht dieses Glaubens, in dem es heißt, wer da glaubet und getauft wird, der wird errettet werden. Der seligmachende Glaube, das ist keine Geistesgabe in diesem Sinne. Natürlich eine Gnadenwirkung des Geistes, man kann nicht glauben ohne den Heiligen Geist. Und wenn wir glauben, dass Jesus unser Erlöser ist und dass das Heil durch ihn vollbracht ist, dann ist das ein Geschenk Gottes, dass wir das glauben können. Und was für ein Geschenk! Und was für ein Geschenk! Das geht einem doch immer wieder auf, wenn man die vielen sieht, die Tausende, Abertausende, die es einfach nicht im Glauben nehmen können. Was für ein Geschenk! Wir sollten ganz dankbar sein für die Fähigkeit zu glauben. Wir sollten Gott darüber loben und preisen. Aber das hat nichts mit der Gnadengabe des Glaubens zu tun, sondern das ist nun wieder ein übernatürliches Maß an Glauben. Und zwar, das ist ein Glaube, der uns befähigt, an Verheißungen Gottes festzuhalten, allen Widerständen zum Trotz. Ich erinnere euch bloß an den Elia auf dem Berg Karmel, der hatte die Gnadengabe des Glaubens. Ja, Elia, der da nun allein, wirklich allein steht, die Situation muss man sich ja mal richtig ausmalen. Er allein. Auf der anderen Seite, wie viele von den Baals Pfaffen? Etliche 100. Priester, der Isabel. unser König, unser Volk, die Gaffer. Und er allein. Schon die ganze Atem, welche Gelassenheit, bitte. Er hat einen Vortritt, das Gottesurteil. Mein Gott wird antworten mit Feuer. Welcher Gott mit Feuer antwortet, der ist's. Das kann nur der Glaube. Einmal in der Gewissheit, die können tun, was sie wollen, es kommt kein Feuer. Aber noch viel mehr das andere. Und ich bete und mein Gott antwortet mit Feuer. Keiner von uns wird es jetzt tun. Das war eine Gnadengabe. Im Glauben dies festhalten zu können. Ohne eine besondere Ausrüstung kann man das nicht glauben. Eine Ausrüstung von Gott für seinen Prophetenauftrag. So schön, wie er dann die Hände verschränkt, sagt man, jetzt seid ihr dran. Mit diesen paar hundert Mann, man muss sich das doch mal vorstellen, die ihren Altar gebaut haben und da rumtoben und springen und hüpfen und sich blutig ritzen und schreien.
Euer Gott dichtet.
Und dann sagt er, kommt, ihr müsst lauter schreien, euer Gott dichtet und so. Das ist ja beinahe durch einer inneren Überlegenheit. Und dass er so lange zusieht, um die Zeit des Abendopfers, also erst dann, wie der Tag sich neigt, hat er nun Schluss. Er sein Altar baut und all das bereitet, das Wasser drüber. Und dann, wie er betet, dieses Gebet des Elia, diese paar Worte, können Sie ja für euch lesen, 1. Könige 18, Vers 21, die folgenden Verse, Gebet, Vers 36 bis 38, 18, 36 bis 38. Das ist ein Gebet des Glaubens. Ja, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und nicht dein Knecht. Und dass ich solches alles nach deinem Wort getan habe, erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dies Volk wisse, dass du Herr Gott bist, dass du ihr Herz danach bekehrest. Hat noch nie mal Amen gesagt. Und schon das Feuer da. Und dieses klare, männliche Gebet, so selbstverständlich, dass Gott antwortet. Aber das ist eine Gnadengabe des Glaubens. Das ist der Glaube, der dem Volk Israel Bahn gebrochen hat durchs Rote Meer. Mose, der die Gnadengabe des Glaubens in so starkem Maße gehabt hat. Das Volk jammert und schreit, hinter ihnen die Ägypter rechts, Gebirge links, Wüste vor ihnen das Meer. Mose steht da wie eine Säule. Hat auch geschrien, aber nur innerlich. Gott sagt, was schreist du so? Ist doch kein Wort über seine Lippen gekommen. Was schreist du so? Strecke deinen Stab aus. Und strecke deinen Stab aus. Dann ist Bahn im Meer. Dann ist Bahn durch die Flüsse. Dann ist Bahn in der Wüste. Dann springt Wasser aus den Felsen. Das ist Charisma. Gnadengabe des Glaubens. Euer Glaube wie ein Senfkorn. Und ihr werdet sprechen zu diesem Berg, hebe dich von deinem ins Meer. Es wird geschehen. Alle Dinge sind möglich, dem, der glaubt. Das ist mehr als der selig machende Glaube. Übrigens, die Gabe, die Heilung der Kranken, auch das Gebieten den Dämonen gegenüber, ist oft durch die Gabe des Glaubens. Wir haben viele Krankenheilungen erlebt. Auch in Braunsdorf. Ganz massive Krankenheilung. Dass das sehr dran war damals, gerade vom Kreuz her. Für war er trug unsere Krankheit, nicht bloß die Schuld. Nein, die Krankheit. Die Schuld hat er getragen. Weil er sie trug, darf ich sagen, dir ist vergeben. Uns ist Vergebung da. Entlastung geschieht, gell? Haben wir alle erlebt, weil er trug. Aber auch die Krankheit hat er getragen. Und darum, du musst nicht tragen, sei gesund. So sind die Krankenheilungen bei uns geschehen. Nur durch das im Glauben erfassen dessen, was er am Kreuz getan hat. Das ist also eher die Gabe des Glaubens als die Gabe der Krankenheit. Die Auswirkungen sind wie bei der Krankenheilung. Aber es ist doch aus dem Glauben geschehen. auch wenn die Dämonen weichen müssen, und sie müssen weichen, Fürsten der Hölle müssen weichen, nur dem Glauben müssen sie weichen. Dem Glauben, der sich darauf beruft, und Jesus hat das Lösegeld gezahlt, und er hat diesen Gebundenen mit seinem Blut erkauft, und du hast kein Recht, weil Jesus gekauft hat, gehört er ihm. Wisst ihr, von diesem Glauben her, da kann man die Hölle einbrechen, und ob sie es wollen oder nicht, und sie müssen weichen, und sie müssen, und wenn sie grollen oder schreiend ausfahren, sie müssen gehen. Das ist der Glaube. Das ist also ein Übermaß des Glaubens, wo man nicht nur für sich glaubt, er hat meine Schuld auf sich genommen, sondern wo man das dann auch fassen darf für den anderen. Das ist also die Gabe des Glaubens. Dann noch die beiden letzten. Das Wort der Erkenntnis und das Wort der Weisheit. Wenn ich die nun wirklich als letzte behandle, nicht darum, weil die weniger wichtig sind, im Gegenteil, das sind die bedeutendsten, schönsten und größten Gaben, die wir überhaupt haben. Darum stehen sie auch bei Paulus vorneweg. Aber es sind Gaben, die gar nicht so sehr als Gabe in Erscheinung treten. Beliebt, es gibt ja immer Leute, und es hat immer Leute gegeben, die sich schon nach Gnadengaben ausstrecken, und beliebt sind immer die Gaben, die sehr sichtbar werden. Also beliebt ist Krankenheilung, jeder möchte gerne losziehen oder die Teufel austreiben oder Weissagen, Zungenbeten. Das sind Gaben, die sehr auffallen und erscheinen treten. Oder der Wundermann sein, große Wunder tun. Klar. Aber es kommt, glaube ich, sehr selten vor, dass man sich ausstreckt nach diesen Gaben, die so ganz wichtig sind. Wort der Erkenntnis und Wort der Weisheit. Es steht nicht nur da Erkenntnis. Ach, das ist auch ein Charisma. Erkenntnis, nämlich die Zusammenhänge des Wortes Gottes zu erkennen. Der Geist allein kann einem das Wort erschließen, in seinen Tiefen, in seinen Weiten und Breiten, in all seinen Dimensionen. Der Geist allein kann das Wort dolmetschen, auftun. Wunderbar ist es, wenn einem Erkenntnis geschenkt ist. Wunderbar ist das, vielleicht habt ihr alle das erlebt, nicht unter Tage in der Stille, wenn man über der Bibel sitzt und auf einmal redet die Bibel so sehr. Auf einmal ist das Wort so lebendig, auf einmal ist das Wort so erschlossen, wie eine Quelle. Da könnte man nur so schreiben, 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 um das festzuhalten. Wunderbar. Erkenntnis, das ist alles nur durch den Geist möglich. Und nun gibt es solche, die da in besonderer Weise mit Erkenntnis ausrüstet, als Charisma und Dienstausrüstung, wenn einer in diesem Dienst steht, die Botschaft zu, im Alten Testament, das Hohelied Salomos, mit seinen so plastischen Bildern, so ein Liebeslicht. Da konnte ich nichts anfangen damit. Und vom Studium her wusste ich, ja, so ein Liebeslied, das in der Bibel nicht verirrt hat. Ich bin Gott dankbar, dass er mich davor immer bewahrt hat. Das habe ich nie sagen können. Ich wusste immer, wenn ich eine Sache nicht verstehe, dann liegt das nicht daran, dass hier was nein verirrt ist, sondern dass ich es nicht begreife. Darüber bin ich besonders froh. Aber wiederum hatte ich so gar keinen Zugang zu dem Buch, so wenig, dass ich wohl etliche Mal angefangen habe, das Buch zu lesen. Ich muss gestehen, dass ich es nie zu Ende gelesen habe. Ich bin nie weit gekommen, dann habe ich wieder kapituliert. In meinem ganzen Studium habe ich das nicht gelesen. Und danach nicht, jahrelang, bis ich da im Keller steckte. Und da wurde ich öfters, vom ersten bis zum letzten Kapitel, da wusste ich, was drinnen steht und wusste, was es bedeutet. Was Gott in dieser Sprache uns sagen will. Ich habe versucht, jetzt nochmal in Kürze die Frage, Gaben des Geistes, wozu? Der Heilige Geist der Frucht schafft, das ist klar, der will das neue Leben in uns zur Ausgestaltung bringen. Der Geist der Frucht schafft. Frucht des Geistes. Die Gaben des Geistes dagegen sind Ausrüstung für den Dienst Da geht es also nicht um das neue Leben, das Jesusgemäße Leben, sondern da geht es um den Dienst, um den Auftrag. 1. Korinther 12, 7 nochmal, in einem wirklichen erzeigen sich die Gaben des Geistes zum gemeinen Nützen. Also sie stehen im Dienst der Allgemeinheit, der Gemeinde, der anderen, des Ganzen. Die Gaben haben im tiefsten nur ihre Bedeutung für den... Das heißt nicht, dass gescheite Leute nicht auch Gaben bekommen könnten, aber nur unter der Voraussetzung, dass sie ihre ganze menschliche Gescheitheit und ihr menschliches Wissen und ihre menschliche Weisheit hingegeben haben. Gell? Dass ihnen das zu nichts geworden ist. Und dass sie, wiewohl menschlich, vielleicht sehr klug, dennoch vor Gott ganz arme Leute sind. Die kann er beschenken. Immer nur die Armen kann er beschenken. Und immer nur die Schwachen kann er beschenken. Also auch die Schwachen dürfen dienen, denn der Dienst für ihn geschieht nicht in menschlicher Kraft. Alles, was Menschenkraft ist, muss zu Schanden werden, wo es um die Sache des Herrn geht. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Gerade die Schwachen und die sehr stark sind von Natur, da hat der Herr viel Arbeit, aus denen endlich Schwache zu machen, die er mit seinen Kräften ausstatten kann. Der Dienst aller, auch der Schwächsten. Ich denke gerade wieder an den 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 26, 27 und die folgenden. Seht an, liebe Brüder, eure Berufung, nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Gewaltige, nicht viele Edle sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Unedle vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und dass da nichts ist, dass er zunichte mache, was etwas ist, auf dass ich vor ihm kein Fleisch rühme. 1. Korinther 1, 26 folgende. Also, es geht ihm um den Dienst aller. Auch der Ärmsten, auch der Schwächsten. Keiner muss beiseite stehen. Ich habe mich so gefreut, gerade auch, als der Herr die Gaben austeilte bei den Schwestern, dass da sogleich von Anfang an sowohl junge Schwestern als auch alte Schwestern waren, die die Gaben empfingen. Und solche, die nun, wo man das wirklich auch sagen kann, mit Maßstäben der Welt gemessen, sind sie keine Weisen und keine Großen, sondern was nichts ist vor der Welt. Und sieh, wie Gott sie beschenkt. Wie Gott sie in gleicher Weise ausrüstet. Und so ausrüstet, dass man dann oft nur staunt, welche Weisheit so ganz primitive Leute haben. Die also an Weltweisheit überhaupt nichts aufzuweisen haben. Und kein Studium aufzuweisen haben, und keine höhere Schule, und wie sie in ihrer Volksschule gewesen sind, das weiß ich nicht, vielleicht waren sie auch da noch Versager. Und haben auch später nicht die Masse dazugelernt. Und wenn sie ihren Mund auftun und etwas sagen, dann sind das Worte der Weisheit. Und das ist göttliche Weisheit. Und oft nur staunt, wie der Herr das dann in ganz schlichten und primitiven Menschen niederlegt. Es geht ihm um den Dienst aller. Keiner soll abseits stehen. Nicht nur etliche Bevorzugte. Und alle müssen dienen. Denkt nochmal an das, was im Korintherbrief über den Leib gesagt ist. Wir sind Leib. Wir sind Leib Christi. Und an einem Leib gibt es kein unnützes Glied. Jedes Glied hat seine Funktion. Kein unnützes Organ. Jedes Organ hat seine Funktion zu üben. Es darf keines ausfallen. Alles ist mitbeteiligt an diesem Leben. Und Gläubige, die nicht dienen, sind nur eine Behinderung für den Leib, für das Ganze. Wer nicht seine Funktionen übt, behindert das Ganze. Jeder muss dienen. Wie gut, dass Gott es so eingerichtet hat, dass wir nicht in diesen Dienst angewiesen sind auf natürliche Voraussetzungen. Dann hätte man allen Grund zu sagen, ja, die sind ja bevorzugt. Der ist gescheit oder der hat die Möglichkeit gehabt, sich eine Bildung zu verschaffen. Oder der hat prächtige natürliche Veranlagung. Ich bin dumm geboren und habe nicht dazu gelernt. So könnte man nachher reden. Aber das gilt nicht. Weil Gott es jedem auf dem Weg der Gnade mitteilt. Also ist keiner zurückgesetzt. Ich weiß nicht, wer mal etwa gelesen hat von Johannes Gommel. Wie heißt gleich dieses Büchlein, was von ihm rausgegeben ist? Ja, ich glaube auch lebendige Wasser. Der Geisterhansel, ne? Ja, der Gommel. Wenn man das mal liest, lebendige Wasser, das sind also Ausschnitte aus Ansprachen, die er gehalten hat. Das ist alles Wort der Weisheit. Was sind das für Wahrheiten? Was sind das für Erkenntnisse? Das ist mehr als was Goethe sagt. Es Goethe nichts, überhaupt nichts, gar nichts. Schiller nichts, alles nichts. Der Gommel, was der für Worte sagt. Es war ein Analphabet. Ein Analphabet. Das alles mitgeteilte Weisheit Gottes, das ist Wort der Erkenntnis. Der war also menschlich wirklich ein Tor. Das war mal wirklich ausgesprochen dumm. Aber was er seinen Mund abtat, da kam Gold heraus. Göttliche Weisheit. Da haben wir es doch. Soll also keiner sich beklagen und wer noch auf der Linie geht, ja, ich und ich muss wieder zurück, denn die anderen sind die Bevorzugten. Der richtet sich selber damit. Bei Gott ist keiner bevorzugt, weil es gerade den Schwachen gibt. Und wenn Menschen Geistesweisheit haben, dann haben sie es nur, weil sie in sich arm geworden sind, nicht weil sie so reiche Leute sind. Oder der Pfarrer von Ahr, in der katholischen Kirche, gell? Einer der Heiligen der katholischen Kirche, dessen Lebensbild ist ja wirklich herzbewegend, köstlich. Der Walter Nick schreibt über ihn Überschrift, der erleuchtete Idiot, weil wirklich er ans Idiotische grenzte. Und auf seltsamste Weise doch Pfarrer geworden ist. Eigentlich hätte nie werden sollen, der also nichts behalten konnte, wenn er also ein Priesterseminar war, und nun Theologie geboten wurde und er dann gefragt wurde, dann war das wie ein Blöken eines Schafes und alle anderen haben gewiehert vor Lust, aber der war nicht fähig, auch nur einen Satz zu sagen, der war nicht fähig, einen Satz Latein zu behalten. Und das ist der Seelsorger Frankreichs und weit darüber hinaus geworden, bei dem sie Schlange standen am Beichtstuhl. 80 Mann 3 Tage gewartet haben und 4 Tage war dann, bis sie endlich doch dran waren, Bischöfe drunter und Fürsten drunter, von sonst woher gereist, bei ihm zu beichten, weil er die Gabe der Geisterunterscheidung hatte. Weil er mit 1 oder 2 Sätzen ihnen das Entscheidende zu sagen wusste, was ihnen zur Hilfe wurde. Der erleuchtete Idiot. Gott leistet sich solche Dinge. Das war in der Zeit der Aufklärung in Frankreich. also wo Menschenweisheit geradezu vergöttert wurde, angebetet wurde, da gefällt es Gott, so einen Idioten zu nehmen. Und dann stehen die Bischöfe und die Fürsten bei ihm, um zu beichten, um ein Lebenswort aus seinem Munde zu empfangen. Die ganz Armen nimmt Gott. Soll keiner sagen, ich bin zurückgesetzt, dann hast du selber dich zurückgesetzt. Sehr schön ist übrigens, das spricht doch auch recht für die katholische Kirche, die manches in großer Weisheit tut. Ihr wisst ja, dass sie verschiedene, die Heiligen als Schutzheilige nach als Patronen haben. Das ist eine Sache für sich, ob das nun richtig oder nicht richtig ist. Es gibt einen Patron für die Fischer und so weiter. Der Patron für die Pfarrer ist der erleuchtete Idiot. Der Pfarrer von A. Das spricht allerdings für sie. Das ist eine ganz echte Weisheit. Das ist der Patron für den Pfarrer. Haben sie also nicht eingenommen, der theologische Examen mit 1 gemacht hat, Doktor, Doktor, Doktor sowieso, und geglänzt hat. Nein, den Idioten. Ein Mensch der Liebe durch und durch. Ein Priesterlamm, der nur ein Opferleben geführt hat. Einer, der, ja nun sollte er ja auch predigen. Wer weiß, wie oft, das gehört zum Bild dieses Pfarrers dazu, ein paar Sätze gesagt und dann mitten in der Predigt stecken geblieben und aber auch nicht weitergekommen und dann mit gesenktem Haupt seine Kanzel wieder hat verlassen müssen. Und erschütterndes Bild an sich. Aber einer, der in der Seelsorge Weisheit Gottes empfing. Nicht für die Predigt hat es empfangen, kein glänzender Kanzelredner, aber er empfing sie für den Beichtstuhl. Für die Seelsorge. Ihr seht, wie Gott jedem das Seine zumisst. Ihm für die Seelsorge. Dem einen gibt es für die Seelsorge, dem anderen gibt es für die Botschaft. Nicht nur einer alles. Sehen, dass sie den als den Patron der Pfarrer genommen haben, das ist eine gute Sache. Dienst aller. Und nun in Kürze. Für den Dienst der Auseinandersetzung gibt Gott die Gaben. Das brauche ich ja nun bloß anzudeuten. Wir lasen vorhin gerade, dass er zunichte mache. Durch die Schwachen, die Starken, durch die Toren, die Weisen. Gott ist geradezu provozierend. Siehe, Pfarrer von A, so ein Idiot. Und dann kommen die gescheiten Leute, die nicht weiterkommen und müssen sich von ihm ein Wörtlein sagen lassen, und das ist richtungweisend für ganze Strecken des Weges oder für alle Zukunft, dass er sie zunichte mache. Gott provoziert mit diesen Armen, mit diesen Schwachen. Gott will das also richtig angreiflich und deutlich machen. Guck nur, dass keiner der Meinung sein könne, das sei doch Menschenweisheit. Dass man es auch ein Dummer begreifen muss, was der uns sagt, das sagt uns Gott durch ihn. Unsere menschliche Gescheitheit oder Größe oder unser menschliches edles Wesen, das verdunkelt immer nur das Werk Gottes. Damit verdecken wir es bloß, darum muss Gott uns so unansehnlich machen, damit wir sein Werk nicht mehr verdunkeln und verdecken. Toren nimmt der Unedle, damit sie ja nicht verdeckt werde, damit man das nicht verwechselt und am Ende noch die Menschenehre und die Menschenverherrlichung. Nein, es geht um die Gottesverherrlichung. Darum nimmt er solche Erbärmlinge. Das ist mir schon oft tröstlich gewesen. Ja, Franz von Assisi hat das richtig gesagt und dem kann man ja nur zustimmen. Ich weiß nicht, wie die Fragestellung war. Er ist gefragt worden. Kann ich eigentlich nicht sagen. Jedenfalls hat er dann zur Antwort gegeben, wenn es einen Schlechteren gegeben hätte als mich, dann hätte Gott den genommen. Es gab keinen Schlechteren. Es gab keinen Erbärmlicheren. Wo musste er mich nehmen? Er nimmt wirklich die Erbärmlichsten. Und wir haben immer so viel Angst davor, erbärmlich zu sein und schwach zu sein und unserer Ohnmacht einzugestehen und unserer unedles Wesen wirklich ans Licht zu bringen. Bring's doch ans Licht, bitte. Du brauchst doch nicht Theater zu spielen. Diese elende Theaterspielerei, das ist der eigentliche Selbstbetrug. Damit bringen wir uns um alles. Nun kann Gott nicht geben. Man möchte so gern. Gott guckt uns an und sagt, ja, so schlecht genug bist du. Ich könnte dich eigentlich beschenken. Aber du willst nicht schlecht sein. Du deckst immer zu. Du machst immer noch was aus dir. Dieses Verhüllen, dieses Theaterspiel. Die fromme Maske. Die Maske des anständigen Menschen. Und das nicht wahrhaben wollen, wenn andere dann uns richten. Oder wenn andere uns mal auf den Kopf zusagen, oh, mit Händen und Füßen, na, das wollen wir nicht wahrhaben. Und gerade damit betrügen wir uns selber. Nun geht Gott weiter und sagt, ich wollte dich beschenken und ich kann dich nicht beschenken. Er will zunichte machen, die anderen, nur solche. Für den Dienst der Auseinandersetzung, Apostelgeschichte 6,3. Das hatten wir gestern schon. Es genügt also nur noch mal in Erinnerung zu bringen und das in den richtigen Zusammenhang hineinzustellen. Das war der Stephanus. Das waren die Diakone, Menschen voll Heiligen Geistes und Weisheit. Und dann der Stephanus, voll Glaubenskräfte, Wunderzeichen. Sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit. Was da steht, Vers 9, da standen etliche auf von der Schule, die da heißt der Libertiner und der Kyrene und der Alexanderer und derer, die aus Zilizien und Asien waren, befragten sich mit Stephanus. Diskussion. Das große Thema heute. Wir wollen mit euch diskutieren. Und Gott benutzt die Toren, um diese Gescheiten zunichte zu machen. Indem er den Toren seine Gaben gibt, seine Weisheit, Gnadengaben für den Dienst. Und denen, die viel Berührung haben mit der Welt, denen wird er gerade mit Vorliebe solche Gaben geben wollen. Die Gabe, die Gnadengabe etwa des Wortes der Weisheit, der viel Berührung mit der Welt hat, ja, der darf getrost das von Gott erwarten. Damit er nicht mehr seiner menschlichen Weisheit diskutiert und wo man sich dann bis zur Weißglut ereifert und dann jedes Mal wie ein Geschlagener davon geht, sondern wo man still sein kann, offen nach oben hin, wo man sehr hören kann und den anderen eifern lässt und dann vielleicht einen Satz sagt oder zwei Sätze sagt und dann zieht der andere ab. Sie konnten nicht widerstehen dieser Weisheit, gell? Gerade wer viel Berührung mit der Welt hat, der darf sich getrost beschenken und sagen, Herr, danke, du hast ja die Gabe des Wortes der Weisheit. Nehmt es nur ganz schlicht hin. Dann Gaben zum Dienst, nämlich für die Ausbreitung des Wortes, Apostelgeschichte 13. Auch diesen Zusammenhang hatten wir schon 6 bis 12. Erinnere nur, es geht um den Bar Jesus, den Zauberer Elimas. Wir lasen, Paulus schaut ihn an und sagt ihm dann, das, was in seinem Herzen drin ist, auch das muss mitunter also sein, dass man aufdeckt. Und dann von Stund an fiel Dunkelheit und Finsternis auf diesen Bar Jesus. Paulus sagt ihm, siehe, die Hand des Herrn kommt über dich, du sollst blind sein. Die Sonne eine Zeit lang nicht sehen und nun wird er mit Blindheit geschlagen, er ist augenblicklich blind. Ihr müsst das mal alles richtig aufnehmen, gell? Es passieren doch seltsame Dinge, wo es um die Ausbreitung des Wortes Gottes geht, wo um wo Dienst für Jesus geschieht, damit, wenn solche Dinge geschehen, euch nicht wundert. Wenn das also heute in Braunsdorf geschehe, vielleicht würden meine Glaubensgeschwister mir das Leben schwer machen. Und da plötzlich eins in Braunsdorf mit Blindheit geschlagen wäre eine Zeit lang. Mit leiblicher Blindheit. Wir wollen immer alles so gütig machen, gell, und so. Und übersehen völlig das ganz andere, was auch mit reingehört. Aber es geht weiter. Als der Landvogt diese Geschichte sah, glaubte er. Und verwunderte sich der Lehre des Herrn. Sieh? auch wo solches geschieht. Es geht um die Ausbreitung des Wortes. Es ging hier darum, Hindernisse aus dem Weg zu schaffen, dem Wort Gottes eine Bahn zu machen, bereiten. Oder Apostelgeschichte 19. Vers 11, die Stelle hatten wir schon, die Gott wirkte nicht gewöhnliche Taten, sondern außergewöhnliche, durch die Hände des Paulus. Das mit den Schweißtüchlein, gell? Und dann geht es weiter, Vers 19 und Vers 20. Viele, die vorbildliche Kunst getrieben hatten, brachten nun ihre Bücher zusammen, also die Zauberer getrieben hatten, nun wurde das öffentlich verbrannt. Und Vers 20, so mächtig wuchs das Wort des Herrn und nahm überhand. Ihr seht, wie die Zeichen und Wunder nur im Dienste der Ausbreitung des Evangeliums stehen. Darum ermächtigt der Herr zu solchen Taten, dass dem Worte der Weg gebahnt werde. Was nicht heißt, dass nun alle zum Glauben kommen müssen. Da müssen wir wieder ganz nüchtern sein. Wenn es Leute gibt, die sagen, oh, wir müssten wieder die Geistesgaben haben, die Kranken geheilt werden in der Öffentlichkeit und so, dann kommen die alle zum Glauben, dann sage ich, da irrt ihr euch aber. Dann geschieht nur die Scheidung umso tiefer und spürbarer. Dann werden die einen innerlich überwunden und preisen den Herrn. Und die anderen, die holen sich den Tod und die werden Feinde. Jesus hat Zeichen und Wunder getan, aber das hat ihn ins Kreuz gebracht. Das hat ihn in den Tod gebracht. Den letzten Ausschlag gab Lazarus, dass er den auferweckt hatte. Nun haben sie gesagt, können wir nicht mehr länger zusehen. Aber jetzt müssen wir zufassen. Ihr seht also, die Zeichen und die Wunder bringen Kreuz. Es wird immer so sein. Wer nicht das Kreuz liebt, der soll auch nach Geistesgaben nicht verlangen. Geistesgaben bringen immer Kreuz. Das ist das Schönste, was man von ihnen überhaupt sagen kann. Sie bringen das Kreuz. Wer das Kreuz liebt, der soll dann bereit sein, sich die Gaben schenken zu lassen. Er wird bald merken, was dann aber auch aufbricht an Feindschaft. Denn dann fängt die Hölle an zu toben. Und die inszeniert alles dann. Und die Hölle wirkt ja auch immer durch Menschen, so wie Gott durch Menschen wirkt. Wie dann man aber wirklich Satan als Gegenüber erleben kann. Wo der Herr in Kraft wirkt durch seine Boten. Den einen ist es zum Leben und dem anderen ist es zum Tod. Da geht eine Scheidung mitten hindurch und da gibt es aber auch dann noch Verfolgung. Oder Apostelgeschichte 28, 7 bis 10. Haben wir gestern auch schon Malta. Nee. Der Publius, gell? Und dann kommen sie alle und bringen, und dann sind sie offen für die Botschaft. Immer nur im Dienste des Evangeliums. Oder die Stelle, die wir schon gelesen haben, auf dem 1. Korinther 14, die Weissagung, wenn nun Heiden reinkommen, Gottlose, Ungläubige in die Versammlung, und nun wird ihr Leben ihnen aufgedeckt, die fallen aufs Angesicht und geben Gott die Ehre. Sie werden also innerlich überwunden. Darum geht's. Dann Gaben zum Dienst, und zwar im Blick auf die Befestigung der Gemeinde. Brauche ich nur noch mal zu erinnern, was wir gerade von der Weissagung, von der Gabe der Weissagung hatten. Im 1. Korintherbrief, 14,3, das ist nur alles noch mal eine Repetition, um den Zusammenhang zu haben. Wer weissagt, redet den Menschen zu Auferbauung, Ermahnung, Tröstung. Wir hatten es heute ganz praktisch. Die Befestigung der Gemeinde. Durch die Gaben wird die Gemeinde befestigt, innerlich erbaut, gegründet, befestigt. Dienst an der Gemeinde. Und dann könnte man noch sagen, als vierten Punkt, Gaben wozu? Sie sind zum Dienst. um den Bestand der Gemeinde zu sichern, Sicherung der Gemeinde. Ich denke jetzt nochmal an Ananias und Sapphira. Da wird es gut sein, wir schlagen es nochmal auf den ganzen großen Zusammenhang nun mal zu sehen, wie das dann so weitergeht. Apostelgeschichte 5, 1 bis 3 und dann Vers 11 bis 16. Gemeinde im Aufbruch, so könnte man dort sagen, Jerusalem, wie der Herr hinzutat, 3000, dann 5000 Männer waren es allein, wie die Gemeinde wuchs und zunahm. Aber sogleich ist auch der Feind am Werke, die Gemeinde zu zersprengen. Die Gemeinde zu zersprengen. Von innen her sie zu bedrohen. Ananias, Sapphira, merkt, wie dann die Heuchelei einbricht. Und nun die Gaben dienstbar werden, die Geisterunterscheidung, aber auch dann diese Kraftwirkungen des Geistes. Der Ananias, der tot ist auf der Stelle, die Sapphira, die tot ist auf der Stelle. Also bitte seht die Dinge alle mit. Wort Gottes ist doch Dynamit und die Gaben Gottes. Es ist wirklich gefährlich. Man kommt in die Feuerzone, wenn die Gaben betätigt werden. Das ist wirklich Feuerzone. Ein klein bisschen fangen wir jetzt an, wieder auf den Kreis zu spüren. Ich habe den Eindruck, manche unserer Geschwister, die sind entsetzt. Das Entsetzen wird noch größer werden. Wenn wir früher von Gaben geredet haben, rein theoretisch, da haben sie alle gesagt, oh, das wird schön sein, wenn wir erst die Gaben haben und so. Und jetzt werden sie betätigt. Nun, nachdem wir sie schon lange unter Schwestern haben, fangen wir an, sie im Kreis zu betätigen. So lange haben wir sie im Kreis zurückgehalten. Wir haben sie erst nur unter Schwestern betätigt, ein Jahr lang. Und nun war es deutlich, es ist dran, im Kreis der Glaubensgeschwister. Oh, wird das schön sein, wenn wir die Gaben haben. Und jetzt kommt das große Entsetzen. Es wird noch mehr Entsetzen kommen. Es kann auch sein, dass eine Scheidung geschieht. Damit muss man auch rechnen. Es kann sein, dass Ananias und Sapphira sich wiederholen und dass sie auf der Stelle tot sind. Und wenn nicht leiblich, dann innerlich tot, weil das auch wiederum nur aufgerichtete Zeichen sind hier. Das ist Feuerzone. Bequem sind die Gaben nicht, das ist ein klarer Fall. Solche Dinge geschehen, das hat man da nicht in der Hand. Da kann man nur die Luft anhalten und ich bin überzeugt, denn Petrus, dem ist es auch an den Hirn gegangen. Mag nicht wissen, wie es den bedrängt hat, dass sie da zwei haben beerdigen müssen an einem Vormittag. Mag nicht wissen, wie es ihn angefochten hat. Mag nicht wissen, was da aufgebrochen ist, auch vielleicht ein Vorwurf, das steht ja nun mal nicht alles da. Aber das steht da, wie nun auf die Weise Scheidung geschehen ist in der Gemeinde. Der Geist Gottes scheidet und duldet nicht, dass das sich vermengt. Und dann lesen wir, Vers 11, es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Es kam eine große Furcht, Furcht Gottes. Es ist das Bewusstsein, hier haben wir es mit dem heiligen Gott zu tun. Und dann heißt es im nächsten Vers, es geschahen viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Apostelhände und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig. Merkt ihr? Sicherung des Bestandes der Gemeinde, wie sie umso fester untereinander verbunden werden durch das Band dieses einen Geistes, wo er scheidet, da wird auch zugleich Einheit. Die einen, die treibt es fort und die bleiben an der Strecke, weil Heuchelei nicht möglich ist. Wo geheuchelt werden kann, da kann man alles mit rumschleppen, durch Jahre und Jahrzehnte hindurch. Aber wo der Geist aufdeckt, da geschieht Scheidung. Aber umso mehr wird Einheit in der Gemeinde, einmütig beieinander. Und dann steht da, der anderen aber wagte keiner sich zu ihnen zu tun, sondern das Volk hielt groß wie in der anderen, nämlich der ungläubigen Tausend. Es wagte keiner, so einfach, so wie auch ein Gläubiger sich mitten unter sie zu setzen. Das ging nicht, dass da jeder mitlief. Bloß ein vom Schein noch warte. Die wagten sich das gerade. Die wussten, wir werden sofort offenbar. Wir werden dort gerichtet. Das heißt nicht, dass keiner sich mehr bekehrte. Nur diese Scheinbekehrungen, die waren unmöglich. Denn im nächsten Vers heißt es ja dann, es wurden immer mehr hinzugetan, die da glaubten an den Herrn, eine Menge Männer und Weiber. Echte Bekehrungen. Aber wo ist die Scheinbekehrung? Nichts. Die Heuchelei hört auf. Wenn wir mal den Bestand unserer Gemeinden im Lande hernehmen wollten und wollten sie ins Licht Gottes stellen, was bleibt dann wohl noch? Wie vieles ist nur Fassade, fromme Heuchelei. Es ist kein echtes Glaubensleben. Man läuft eben mit. Die frommen Mitläufer, so diese Lotttypen, Mitläufer. Die Zeit des Mitlaufens ist dort vorbei, wo die Gaben sich entfalten. Aber dafür gibt es dann echte Wiedergeburt. Menschen, die zum Glauben kommen. Und nicht wenige, viele. So, dass sie die Kranken auf die Gassen trugen, legten sie auf Betten und Bahren, dass wenn Petrus käme, sein Schatten über etliche fielen. Es kam aber zu viele von den umliegenden Städten gegen Jerusalem und brachten die Kranken, die von unsauberen Geistern gepeinigt waren, wurden alle gesund. Ihr merkt, wie das Evangelium sich nun ausbreiten kann in machtvoller Weise. Die Gaben im Dienste der Ausbreitung des Evangeliums und die Gaben im Dienste der Sicherung des Bestandes der Gemeinde. Durch die Gaben geschieht so viel Bewahrung vor dem Unechten. Ohne Gaben ist unmöglich zu scheiden, durchzuschauen. Nur durch Gaben kann das geschehen. Nur der Geist selber kann das also tun, heißt das. Und bedient sich unserer dabei als Werkzeuge. So, das war jetzt die Frage Gaben des Geistes. Wozu? Wenn ihr pausieren wollt und frische Luft braucht, bitte sagt. Jetzt käme nun ein neuer Abschnitt, die Gaben des Geistes, ihre Entfaltung, wie sie sich entfalten. Jetzt möchte man gern wissen, wie wir die Gaben empfangen. Die empfangen wir mit der Wiedergeburt. Und wer von euch wiedergeboren ist, hat Gaben des Geistes. Es ist so wie im irdischen, leiblichen. Wenn ein Kind geboren wird, hat es bereits alle Gaben. Oder nicht? Es bedarf nur der Entfaltung dieser Gaben. Aber sie sind schon längst vorhanden. Sie schlummern gleichsam. Allmählich stellen sich Gaben heraus, entdeckt man sie. Kann man also entdecken, dass ein Kind musikalisch ist, die Gabe. Vielleicht stellt sich das sehr frühzeitig schon heraus. Unser Michael stellte sich heraus, als er ein reichliches Jahr alt war. Er noch nicht ein einziges Wort sprach. Kein Wort hat er nachgesprochen. Vor Adventszeit wurden viele Weihnachtslieder gesungen. Adventslieder und Weihnachtslieder. Und das Bürschel hatte noch nie ein einziges Wort gesagt. Saß in der Stube, hatte eine Zeitschrift verkehrt rum in der Hand. Und auf La stimmt er plötzlich an. Völlig richtig, vom ersten bis zum letzten Ton, auf rhythmische Weise, vom Himmel hoch, da komme ich hin. Von vorne. vorn bis hinten durch. Das war seine erste hörbare Äußerung. Und da konnte man sich sagen, der Kerl ist musikalisch. Ja. Bei anderen entdeckt man das viel später. Bei manchen zu spät. Es hängt viel daran, dass man die Gabe rechtzeitig entdeckt. Und sie dann entfaltet. Manche haben Gaben und sie verkümmern. Im Irdischen. Aber die Gabe ist da. Manche haben Gaben und werden auf einen ganz falschen Platz gestellt. Dort, wo sie ihre Gaben nur gar nicht entfalten können. Sie müssten nur ganz anders ihren Beruf ausüben, ihren Gaben gemäß. Aber das steht fest, alle Gaben sind schon vorhanden bei der Geburt. Das ist ja das Wunder. Das neugeborene Leben wie eine Knospe, da ist schon alles drin. Auch die Frucht ist da schon drin. Und im Geistlichen ist es genauso. Aber ihr habt Gaben. Fangt doch erstmal Gott an, dafür zu danken, dass er euch Gaben geschenkt hat. Das ist ein Glaubensgebet. Lobt ihn nur darüber, dass ihr als Kinder Gottes Gaben habt. Ihr habt nicht nur natürliche Gaben, ihr habt geistliche Gaben. Sonst wärt ihr keine Kinder Gottes. Und du sagst doch. Und lobt ihn doch erstmal für die Gaben. Und freut euch darauf, dass diese Gaben offenbar werden. Haltet das nun mal im Gebet fest. Und sie werden offenbar. Dabei möchte ich das nochmal betonen, Gnadengaben dürfen nie verwechselt werden mit natürlichen Gaben. Leider wird das ganz oft verwechselt. Voriges Jahr war Bibelwoche in unserer Kirche über 1. Korintherbrief, und da kamen ja auch die Gabenkapitel mit vor, Kapitel 12 und Kapitel 14, und da hat man manchmal gehört, im Lande hin und her, dass man dann also, wo man hätte von Charisma, Geistesgaben reden sollen, nun alles durcheinander geschmissen und entweder überhaupt nicht von Charisma gesprochen hat, sondern nur dann von natürlichen Gaben geredet hat. Die natürlichen Gaben sind nicht wertlos, die sind auch wertvoll. Gott kann sich auch unserer natürlichen Gaben bedienen. Natürliche Gaben müssen geheiligt werden, Gott hingegeben sein, ausgeliefert werden. Und dann gebraucht Gott auch natürliche Gaben. Könnt ihr mir mal ein Beispiel nennen, wo Gott auch natürliche Gaben in seinen Dienst stellen kann?
Die Gabe der Musikalität.
Natürlich. Vollkommen richtig. Wie viel feiner, edler Dienst ist da schon geschehen, wenn das in die Hand Gottes kommt, wenn das geheiligt ist. Was könnte das sein, wenn alle ihre natürlichen Gaben in den Dienst Gottes täten? Alle ihre Musikalität in den Dienst Gottes täten? Die vielen, die hochmusikalisch sind und nun dauernd nur vergiften durch ihre Gabe, ihren Songs, die sie singen. Das alles nur, um Menschen zu verderben. Die Gabe, das alles verpestet. Was das sein könnte, wenn die alle Gott verherrlichten. Jeder seine Gabe. Der Maler. Wenn ich so denke, das ist auch eine Gabe, so darstellen zu können wie unsere Passionsfenster. Das ist gewiss in dem Fall nicht nur natürliche Gabe. Wer geht Charisma und natürliche Gabe ineinander? Ich weiß, dass das auch zugleich Charisma ist. Schwester Luderer, die bewegt das sehr betend, trägt das oft durch Wochen und ist dann elend und ist dann oft zu arm. Und dann kann es geschehen, dass in einem Augenblick das wie eine innere Schau ist, wie das Bild sein soll, und dass es dann sofort festhält, so der Petrus, das Petrusfenster, das war wie eine Schau da, und in 4 Minuten war das fertig. Und so ist es geblieben. Das ist also Charisma, ein inneres Schauen. Und doch zugleich die natürliche Gabe, denn wenn sie nicht die Gabe hätte, die Linien sofort festzulegen, dann könnte sie schauen, 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 viele schauen und können es nicht wiedergeben, was sie geschaut haben. Aber sie kann es sofort festlegen, da wirkt die natürliche Gabe mit und steht im Dienste Gottes. Was das sein könnte, wenn alle ihre natürlichen Gaben in den Dienst Gottes stellten. Der Maler, der Künstler, der Musiker, der Architekt, ach, der Praktiker. Alle gehören mit dazu. Jeder stellt seine Gabe in Dienst. Aber dennoch müssen wir sehr deutlich unterscheiden, der Unterschied natürliche Begabung, Charisma. Charisma ist, das sagten wir schon, nicht abhängig von natürlicher Begabung. Es kann bei einem beides beieinander sein. So ein Beispiel habe ich jetzt mal aufleuchten lassen. Aber das Charisma ist nicht von natürlicher Begabung abhängig, sondern Charisma ist übernatürlich. Charisma ist Wirken Gottes. Die Voraussetzungen für das Charisma sind völlig anderer Art. Eben gerade das Nichtsein. Die Armut, die Demut, der Glaube und so weiter. Davon werden wir morgen hier noch manche zu sagen haben. Das Klima, in dem die Gaben sich entfalten können. Da reden wir morgen davon. Das Klima. Aber zunächst, Charisma ist eben Gnadengabe, ist übernatürliches Wirken Gottes. Und geschieht nicht auf der natürlichen Ebene, der Ebene der natürlichen Begabungen. Das ist eine Sache völlig und ganz für sich. Charisma mit der Wiedergeburt gegeben. Apostelgeschichte 10. Diesen Dingen kommen wir sehr viel in der Apostelgeschichte. Die Gemeinde, die erste Gemeinde, da können wir das am besten studieren. Das Cornelius-Kapitel, der heidnische Hauptmann. Vers 46. Oder Vers 44. Als Petrus diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Ihr kennt doch die Geschichte, gell? Petrus ist eingekehrt im Haus des heidnischen Cornelius. Es hat einen tüchtigen Schubs gebraucht, damit er endlich hinging. Auch hier wieder das Charisma, die Gnadengaben. Beachtet nur mal, wie auf jeder Seite die Gnadengaben da sind. Er hat geschaut, gell? Wozu gehörte diese Gabe?
Ihm freizumachen.
Welche Gabe war das? Das war Weissagung. Das Gesicht, was er hatte, diese Tiere, unreine Tiere. Und die Aufforderung ist Weissagung. Ihr habt da beides beieinander. Wir sagten gestern, Weissagung kann so sein wie bei Vater Albert. Im Sprechen geht es über in inspiriertes Reden. Oder es ist Audition oder es ist Vision. Was ist es bei Petrus in diesem Fall?
Vision.
Nein, eben nicht nur Vision und Audition. Nimm ist, ist eine Audition. Hast du gehört? Das geht immer zusammen. Schauen und ein Wort dazu. Immer wieder auch bei den Schwestern, die die Weissagung haben. Da ist oft ein Bild da und dann sofort ein Wort dazu. Das Wort und das Bild gehören zusammen. Das Wort erläutert das Bild und umgekehrt. Vision, Audition. Das war also Weissagung. Eine Weisung, ein direktes Eingreifen Gottes, Gebot für die Stunde. Jetzt ist Cornelius dran. Jetzt ist endlich dran, dass du zum Heiden gehst. Der Gaben bedient sich Gott. Ohne dieses Gesicht wäre der Petrus noch nicht willig gewesen, den Heiden zu besuchen und seine alte Tradition zu durchbrechen. Die Gaben im Dienste der Ausbreitung des Evangeliums, auch wieder ein Beispiel dafür. Ein ganz kleiner Ausschnitt. Und nun ist er da, beim Cornelius, hört, wie alles sich begeben hat, verkündigt ihnen die Botschaft und dann heißt es, als er noch, als sie zuhörten, fiel der Heilige Geist auf alle. Die Gläubigen aus den Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, dass auch die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes empfingen. Denn sie hörten, dass sie mit Zungen redeten und Gott hochpriesen. An Petrus und den übrigen in seinem Haus, Heiden, geschieht es das Wunder der Neugeburt. Die empfangen das neue Leben aus Gott. Und in demselben Augenblick ist schon da die Gabe der Zungen, des Lobpreises in Zungen. Sofort fangen sie an. Ihr seht also, Gaben, das ist nicht eine Sache, eines besonderen Reifestadiums, so manche das denken. Gaben für die Kinder. Und wenn Gaben da sind, gewöhnt euch bloß ab, dann so anzuhimmeln die Gabenträger. Das ist nicht eine Sache der Reife. Überhaupt nicht eine Sache der Reife. Nie sind Gaben an sich ein Zeichen besonderer geistlicher Reife. Nie Gaben an sich. Wohl die Art und Weise, wie Gnadengaben nun sich entfalten haben können. Da erkennt einer, der ein geistliches Urteil hat, Reife oder Unreife. Es gibt Gnadengaben, die ein richtiges, ausgesprochenes Kinderstadium sind. Und es gibt allerdings Gnadengaben, die die Prägung einer wirklichen geistlichen Reife in sich tragen. Man wird also dann auch wieder unter den Gaben sehr unterscheiden lernen müssen. Aber zunächst mal wollen wir ganz klar sehen, mit der Wiedergeburt ist auch die Gabe schon da. Die Kinder müssten Gaben haben. Ihr müsstet alle Gaben betätigen längst. Es ist geradezu unnormal, dass sie nicht da sind. Ich hoffe, ihr habt alle gehört, nicht Zeichen der Reife. Es ist ganz oft schiefgegangen an dieser Stelle. Da hat nun die rechte Unterweisung gefehlt, dass da nun irgendwo in der Gemeinde eine so eine weissagende Frau auf den Plan getreten ist, die nur ein paar Gesichtchen hatte. Kann man wirklich mal über sagen, Gesichtchen. Manche Gesichter sind so, ich freue mich über jedes Gesicht, was da heißt. Ich höre es auch kritisch. Und manches Gesicht ist so, dass ich sage, das ist nicht die Masse. Da könnte ich darauf antworten, das habe ich schon längst ohne Gesicht gewusst. Ja, so ist Gott, dass er es den anderen durchs Gesicht unterstreichen muss. Seht ihr, also für mich ist das meist so, dass ich sage, das habe ich auch ohne Gesicht gewusst. Das ist mir gar nichts Neues. Brauche ich auch kein Gesicht dafür. Gibt mir Gott auch kein Gesicht dafür. Weil das längst klar ist, durch den Geist innerlich klar ist. Brauche ich da kein Gesicht dazu. Das ist wie beim ABC-Schützen, wenn er in die Schule kommt, der fängt an zu lesen und er kriegt seine Fibel, da sind Bilder drin. Habt ihr schon mal gesehen, ob der Abiturient in seinen Büchern noch die Bilder dabei hat? Gell? Das ist ein Zeichen der Unreife eigentlich. Gerade der Unreife. Das ist eine Hilfsaktion Gottes. So sind also manche Gesichter. Aber ich freue mich drüber, weil ich dann erkenne, passt, in der Schule Gottes, und der Herr unterweist ihn. Kürzlich denke ich gerade dran, um es an praktischen Beispiel deutlich zu machen, vor ein paar Wochen hatte eine Eucharistie früh das ganz schlichte Bild, das ist eine, die oft solche ganz primitive Bilder hat. Ein tiefer Brunnen und der Eimer wurde hinabgelassen und wieder hochgezogen mit Wasser. Und dann kam das Wort dazu, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. Und da habt ihr die Fibel. Das Gotteswort war als Verheißungswort für den Tag besonders wichtig und dran. Und damit es ja recht hört, es gibt Menschen, die sind visuell, an sich bin ich das auch, ich muss was gesehen haben, dann geht es mir besser ein. Und dazu kommt gleich der Anschauung, so richtig der Brunnen. Das kann man auch haben ohne das Bild. Wie wohl, wenn man dann recht drüber nachdenkt, ist es schon eine Unterweisung, denn an dem Bild wurde zugleich deutlich gemacht, wenn man dann drüber sinnt und das genau anguckt, das Bild, und dazu gibt es ja, du musst dich tief runterbinden, ganz unten wird geschöpft. Aha, sonst kannst du leicht an der Oberfläche hingehen, so ein Wort, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen, da denkt man gar nicht, wir müssen runterbücken müssen. Das war zugleich also im Bild, die Aufforderung kommt, ganz runter, bückt euch nur tief nach unten, ganz unten wird geschöpft, immer runter. Insofern sind die Bilder dann doch wieder eine Hilfe, auch für viele, da wird was deutlich, was sie vielleicht sonst sich nicht recht überlegen, aber man kann das auch ohne Bild haben. Das habe ich auch ohne solche Gesichter den Leuten, wer weiß wie oft gesagt, wenn man schöpfen will, dann muss ich runterbücken muss. Ihr merkt also, das ist nur eine freundliche Hilfe, Gaben des Geistes. Aber wenn nun so eine irgendwo in der Gemeinde, wo das an sich nicht da ist, und nun fängt einer an zu weissagen und hat dann nur ein paar Gesichtchen, und über die Frau, bestaunt von allen und wird angehimmelt und in den Himmel gehoben und vergöttert. Und dann ist die ja so bald auf dem hohen Thron oben. Und dann wundern wir uns, wenn dann auf einmal Gesichter kommen und Worte kommen, die nicht vom Heiligen Geist sind, sondern die der Teufel inspiriert hat. Das ist Gift. Wenn wir so tun, als wäre das ein Wunder, was. Ist gar nicht Wunder, wir freuen uns dran. So wie wir uns freuen, wenn ein Kind anfängt zu reden. Da freuen wir uns auch und wissen doch, und das ist noch nicht nur gerade die Masse, was das Kind sagt. Aber über jedes Wort freuen wir uns so, auch über jede Äußerung der Gaben freuen wir uns, aber überschätzen sie gar nicht. Wir wissen, Gaben an sich sind noch kein Zeichen von Reife. Es sei denn, dass sie sich in einer Weise entfaltet hat, dass man daran nun allerdings wieder erkennen kann. Geistliche Reife. Oder 19,6, wieder Apostelgeschichte, Ephesus. Und Paulus erstmalig in diese Heidenstadt kommt, in dieses Kultzentrum, das Heiligtum der Diana, ein Wallfahrtsort, ein heidnischer Wallfahrtsort, was da los ist. Was das dem Paulus bedeutet haben muss, wie er da hinkommt und sieht 12 Männer und merkt, die beten zu dem Gott, der mein Vater ist. Die Freude, gell? Hier ein paar zu haben, die auf derselben Linie marschieren. Das hat er gar nicht vermutet, dort in dieser heidnischen Stadt, wie der mit Herzklopfen hingegangen sein mag. Diese Übermacht des Heidens. Und nun kommt dieser eine Mann an. Aber wie er dann so sie anschaut, er merkt wieder, geistliche Menschen haben auch einen geistlichen Blick. Das sieht er sofort, denen fehlt was Entscheidendes. Und er fragt, sie habt den Heiligen Geist empfangen. Als ihr gläubig wurdet, es gibt also ein Gläubigsein ohne Empfang des Heiligen Geistes. Gibt es auch. Wohl wird aller Glaube durch Geist gewirkt, aber den Geist empfangen und gläubig sein ist nicht dieselbe Sache. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Da sagen sie, haben wir noch gar nichts gehört davon. Haben wir noch gar nichts gehört davon. Und nun muss er ihnen das bezeugen. Es waren also Schüler Johannes des Täufers, sind auch getauft worden dort im Jordan. Taufe der Buße, aber dann war Feierabend. Bis zur Buße sind sie gekommen, aber den Heiligen Geist haben sie nicht empfangen. Und da unterweist sie Paulus, sie werden getauft, er legt ihnen die Hände auf, Vers 6. Und wie er ihnen die Hände auflegt, kam der Heilige Geist auf sie. Jetzt empfangen sie ihre Wiedergeburt. Und sie redeten mit Zungen und Weissagten. Merkt ihr? Sogleich sind die Gaben da. Also nicht Sache einer besonderen geistlichen Reife, das gehört gleich dazu. Gehört gleich dazu. Oder denkt doch bitte an die Jünger vor Pfingsten. Zu Pfingsten wurden sie voll Heiligen Geistes, aber längst zuvor hatten sie doch Gaben des Geistes. Denn sie trieben Teufel aus, als Jesus sie aussandte. Sie heilten Kranke, als Jesus sie aussandte. Sie predigten das Evangelium, als Jesus sie aussandte. Ihr seht, die Gaben waren schon da, ehe ihr Pfingsten kam, da sie voll des Geistes waren. Das war das Erste, wir empfangen sie mit der Wiedergeburt. Ich möchte nur wissen, was ihr für Gaben habt. Übrigens hier wieder das Zusammenwirken Gabe und Ämter, wir kommen in einem anderen Zusammenhang noch drauf. Auch wieder Weissagung. Dazu ist wieder oft auch die Weissagung, dass dann nicht nur Berufungen ausgesprochen werden, sondern dass dann die Gaben wiederum durch den Geist in anderen erkannt werden. Damit ich ihnen sagen kann, du, in der Richtung bist du beschenkt. Und dann kann der das entfalten. Dann das Zweite, die Entfaltung der Gaben geschieht wachstümlich. Wir empfangen sie in der Wiedergeburt. Vielleicht so, dass wir es noch nicht mal erkannt haben. Bis heute noch nicht erkannt, was für eine Gabe wir haben. Oder welche Gaben. Aber auch wenn man es dann endlich entdeckt, erkennt, nun muss sie sich entfalten, wie jede andere Gabe. auch wie die natürlichen Gaben. Natürliche Gaben entdeckt man, aber wenn man sie entdeckt hat, wenn man also entdeckt hat, dass einer musikalisch ist, wie wir das damals entdeckten, der Michael ist musikalisch, war der trotzdem noch kein Künstler. Wenn sie in der richtigen Weise entfaltet wird, kann ein Künstler daraus werden. Die Gabe muss entfaltet werden. Auch die geistliche Gabe bedarf einer Entfaltung. Sie muss in Dienst gestellt werden, dann entfaltet sie sich. Es bedarf der Übung. Nun bleiben wir also auch ganz nüchtern und wissen, das wird nicht gleich alles perfekt sein. Da ist vieles dran auszusetzen. An Gaben ist vieles auszusetzen. Sie bedürfen einer Korrektur. Hier klingt das schon auf, was ganz wichtig ist. In einem Zusammenhang kommen wir dann noch drauf. Zu den Gaben gehören auch die Ämter des Geistes. Also das Hirtenamt etwa, damit sie sich ein- und unterordnen können in das Ganze. Wo die Gaben sich nicht mehr einordnen und die Gabenträger sich nicht sagen lassen, dass sie so die kleinen Götter sind, die Könige, die alles beherrschen wollen, da sage ich, vielen Dank, ich will nichts wissen von deiner Gabe, ich will nichts hören, was du hast, ich will nichts sehen von all dem, das ist nicht Heiliger Geist, sondern schrecklich, schrecklich, geht nicht gut, geht nicht gut. Gaben, wir sind ganz nüchtern, die müssen sich entfalten erst, und da ist erst vieles schief, und da ist noch auch die Möglichkeit, die Gefahr, dass da noch viel Eigenes mit dran hängt. Wachstümlich geschieht entfaltet. Das ganze Leben des Geistes entfaltet sich wachstümlich. Schnell ein paar Bibelstellen, Lukas 2,40, da ist nun Jesus, er selber. Lukas 2,40, das Kind Jesus wuchs und ward stark im Geist, voller Weisheit und Gottes Gnade bei ihm. Das Kind wuchs und ward stark. Merkt ihr, dass es ein Wachsen ist? Auch im Geistlichen ein Wachsen. Oder Vers 52, Jesus nahm zu an Weisheit. Das ist ein Wachsen. Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Es geht alles wachstümlich. Wenn in dem Leben Jesu das Göttliche sich entfaltete, entfalten musste, immer mehr, immer mehr, immer mehr, danach bei uns. Das geistliche Leben muss sich wachstümlich entfalten. Und das ist ja die Not, dass so viele im Wachstum stecken geblieben sind. Das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Viele Kinder Gottes, die einfach stecken geblieben sind. Siehe Korinth, wo Paulus sagt, ich muss euch noch die Flasche geben. Immer noch Milch. Damals, anderthalb Jahre lang, jetzt noch. Ihr könnt noch nicht feste Speise gebrauchen. Unnormale Entwicklung, stecken geblieben. Im Wachstum. Und wenn man im Wachstum stecken bleibt, wird man ein Krüppel. Was muss das für den Vater im Himmel sein, wenn er sich sein Volk anguckt und hat darunter so viele Krüppel? Ist doch schrecklich. Sind wir mal so durch und durch gegangen in Borsdorf, wie ich die eine Gruppe so sah, das sind alte schon, Frauen, 40, 50, 60 Jahre und noch älter, und die Hecken geblieben sind, auf der Kindesstufe von 3 und 4 Jahren. Die also sich immer noch eine Haarschleife hineinmachen, nur mit der Puppe spielen. Das geht dann doch durch und durch. Siehst du, als Weib, die mit der Puppe spielt. Wie sieht Gott seine Kinder? Wie viele alte Weiber, die mit Puppen spielen? Im geistlichen Wachstum stecken geblieben. Schrecklich. Was muss der Vater um seine Kinder leiden? Ihr solltet längst Meister sein und andere lehren, heißt es im Hebräerbrief, und bedürft wieder, dass man euch die ersten Buchstaben beibringt. Muss er wieder ABC buchstabieren. Stecken geblieben. Erzählen noch heute ihre Bekehrungsgeschichte von vor 30 und vor 40 Jahren. So was erlebt man. Weil sie in der Zwischenzeit nichts Neues erlebt haben. nicht weitergewachsen sind, nicht weitergekommen sind. Das ist so schrecklich. Alles entfaltet sich Wachstum. Im 2. Petrus 3, 18. Wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Es geht alles wachstümlich. Wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Epheser 4, Vers 15 und 16. Lasset uns rechtschaffen sein in der Liebe, eigentlich in Liebe wahr. Wahr in Liebe. Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Lasst uns wahr sein in Liebe und wachsen in allen Stücken an dem oder zu dem hin und in den hinein, der das Haupt ist, Christus. An welchem aus der ganze Leib zusammengefügt ist, ein Glied am anderen hänge, durch alle Gelenke, dadurch eins dem anderen Handreichung tut, nach dem Werk eines jeglichen Gliedes in seinem Maß und Macht, dass der Leib wächst zu seiner Selbstauferbauung, das alles in der Liebe. Das Wachstum des Leibes, das Wachstum jedes Gliedes, es muss alles sich wachstümlich entfalten. Stehen wir in einem gesunden Wachstum. Kolosser 2, 18, 19. Lasst euch niemand das Ziel verrücken. Eigentlich lasst euch niemand in den Kampfpreis bringen. Nun kommt erst die Schilderung dessen, der nur in Heuchelei lebt, wo das Ganze nur Maske ist, Schein ist. Die Maske des gottseligen Wesens, die Kraft verleugnen. Lasst euch dadurch nicht beirren, lasst euch niemand um den Kampfpreis bringen, durch solche, die nach eigener Wahl einhergehen, in Demut und Geistigkeit der Engel, und ja nie sie was gesehen haben, ohne Ursache aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn, fleischlicher Sinn, und dann so aufgeblasene Frömmigkeit, das sind ja alles so Dinge, die uns nicht fremd sind, und hält sich nicht an dem Haupt, aus welchem der ganze Leib durch Gelenke und Fugen Handreichung empfängt und zusammengehalten wird, und also wächst zur göttlichen Größe, ein Wachstum zur göttlichen Größe hin. Wirklich aus jedem Kindesstadium heraus wachsen zur göttlichen Größe. Wunderbar. Dass die Gottheit Gottes sich gleichsam widerspiegeln kann. Dass die göttliche Natur Raum bekommt. Nicht die fleischliche Natur, die göttliche Natur. Das heißt also, dass das göttliche uns zum Natürlichen wird. Und zum Allerselbstverständlichsten wachsen zur göttlichen Größe. Das alles durch dieses innige Verbundensein und eins geworden sein mit ihm, dem Haupt Jesus Christus. Es geht alles wachstümlich. Epheser 1, 13. Das schreibt der Paulus dankbar, dass die Gläubigen in Ephesus mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Sie haben ihn empfangen, heißt es. Wir haben es vorhin gelesen, wie die ersten 12 versiegelt wurden mit dem Heiligen Geist. Gell? Und Epheser 5, 18 sagt er, werdet voll Geistes. Ihr merkt also, wie der Paulus sich nicht mit dem begnügt, was schon da ist, sondern wie er hindrängt, mehr und zur Fülle kommen. Sonst werdet ihr Krüppel. Wenn nicht das Ganze zur Entfaltung kommt. Sonst werdet ihr Krüppel. Also das gilt für das ganze geistliche Leben. Das Wachstum und die Entfaltung der Gnadengaben ist nun nicht ein Kapitel für sich. In dem Maße, wie unser geistliches Leben wächst und sich entfaltet, reifen die Gnadengaben mit. Das beides muss man also immer zusammen sehen. Es kann einer nicht im geistlichen Leben rückständig sein, fleischlicher Sinn und aufgeblasen, wie wir es gerade so gelesen haben, und seine Gnadengaben sind in einem wunderbaren Reifestadium. Das gibt's nicht. Es kann sein, dass einer aufgeblasen ist und fleischlichen Sinn lebt und hat Gnadengaben. Siehe Korinth, gerade den muss man sagen, ihr seid ja fleischlich. Der Paulus sagt ihnen, ihr seid ja fleischlich. Ihr streitet euch, ihr zankt euch, ihr macht Parteien. Aber welch eine Fülle von Geistesgaben ist in Korinth vorhanden? Nur wird man dann sagen müssen, die Geistesgaben sind auch entsprechend. Das ist keine weltbewegende Sache. Da kann man dann nur mit Vorsicht sie aufnehmen. Die Reife der Geistesgaben entspricht der geistlichen Reife überhaupt. Und wenn wir möchten, dass die Gaben sich in ihrer ganzen Schönheit entfalten, in ihrer großen Kraft erweisen, dann kann es uns nur ganz und gar dran gelegen sein, dass unser geistliches Leben sich entfaltet. Das heißt also auch, dass die Frucht des Geistes reift. Wenn die Frucht des Geistes nicht reift, dann reifen auch die Gaben nicht. Der Geist lässt sich nicht teilen. Es bleibt immer ein Geist. Ja? Es ist derselbe Geist, der die Frucht schafft, und derselbe Geist, der die Gaben schafft. Und wenn der Geist in uns gehindert ist, in seiner Wirksamkeit gehindert ist, dass es nie zur Frucht kommt in unserem Leben, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit, dann werden auch die Gaben des Geistes in einem kümmerlichen Kindesstadium stecken bleiben. So wie man es tatsächlich in ganz vielen Kreisen erleben kann. Gerade die pfingstlichen Kreise, die sind stecken geblieben. Da gibt es viele, die von Jahren und Jahrzehnten her noch Gaben haben, nur noch die Zungen haben, sie kaum noch gebrauchen oder noch Gesichter haben. Aber das ist alles so kümmerlich, dass man sagen kann, wenn es das alles ist, darauf könnte man eigentlich dann auch noch verzichten. Das ist erschütternd. Die sind im Ganzen stecken geblieben und sind auch die Gaben stecken geblieben. Was bleibt dann noch übrig? Dann bleibt so gut wie nichts übrig. Ist das jedem deutlich geworden? Es geht um das Wachstum des geistigen Lebens überhaupt. Dann reifen und entfalten sich die Gaben mit. Immer im Miteinander. Vielleicht ist das darum auch nicht zufällig, dass der Apostel Paulus 9 Gaben des Geistes nennt. Könnt ihr die heute schon aufzählen? Gestern habt ihr es ja nicht gekannt. Bringt ihr heute schon?
Die Gabe der Weisheit, der Erkenntnis.
Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis. Gell?
Die Gabe des Glaubens, der Krankenheit, der Dämonenaustreibung.
Hat der Dämonenaustreibung nicht, aber die Kraftwirkung, ja, da gehört das mit hinein. Kraftwirkungen, also Wunder. Dann? Weissagung. Ja, Geistunterscheidung. Geistunterscheidung. Zunge und Auslegung. Ja, das ist wichtig. Ihr Leid, das gehört einfach dazu, dass das da ist. Schon fürs Gebetsleben. Man muss uns doch gar nicht beten, aber die jetzt mal ersuchen muss. Was war es gleich noch? Das muss doch im Gebet immer alles da sein. Im Lob und Dank und in der Bitte und im Segnen. Ist schon nett. Also 9 Gaben des Geistes nennt er. Und die 9-fache Frucht des Geistes. 9 und 9. Als wenn deutlich werden sollte vom Geist her, das muss ich die Waage halten. Das Geistesleben und die Geistesgabe, das muss sich die Waage halten. Ja? Das ist wichtig, dass sich das die Waage hält. Dass nicht da Geistesgaben ist Krautschießen und im Übrigen sind das schreckliche Leute, die da in Uneinheit leben und sich krachen, sich aufblasen. Solche Dinge sind noch und noch vorgekommen, dass man das ganze Augenmerk nur dann auf die Gaben des Geistes richtete und dann gab es einen großen Krach und Kladderadatsch. Auf einmal war mittendrin der Ehebruch, dass dann hinterher alle sich fragten, wie konnte das bloß kommen? Wir haben jetzt ein Beispiel im Westen gehabt, das ganz erschütternd ist, wo ich nur sagen muss, das hat so im Geiste angefangen und ist so schrecklich. schrecklich geendet. Es war einer der Pfarrbrüder gewesen, dem Gott ein Werk geschenkt hat, ein neues Werk, eine Bruderschaft, eine Schwesternschaft, Macht über die Dämonen, Erholungsheime, in wenigen Jahren alles entfalteten, besessene, gebundene hingebracht, denn es ist Hilfe und Lösung geworden, die Gaben des Geistes. Also wirklich ganz prächtig, ganz prächtig. Und es ist ganz furchtbar geendet. Die Sache musste sofort aufgelöst werden. Schreckliche sexuelle Dinge vorgekommen. Alles sich hinter den Kopf fragt, wie hat das gehen können? Sicher so, dass man viel zu sehr nur die eine Linie gesehen hat, die Gaben und ihre Wirkungen, die was sie auslösen, und das andere nicht in derselben Weise gesehen hat, das geheiligte Leben, die Frucht des Geistes, die Keuschheit. Und das ist, wer weiß, wie oft schon vorgekommen, wo es dann so einen Krach gibt und wo dann der Name des Herrn verunehrt und gelästert wird. Wie wichtig, dass das immer beides gesehen wird, ins Auge gefasst wird. Beides, immer beides, immer beides. Das Wachstum, das geistliche Reifen und dann die Gaben. 9 und 9, dass sich das immer die Waage hält. Wobei natürlich wieder wichtig ist, dass man sieht, wir haben es gelesen, Gaben des Geistes, das ist nicht so, dass jeder alle Gaben haben muss. Das heißt, je nachdem Gott dem Einzelnen zuteilt, auch dem Maß des Glaubens entsprechend. Gaben teilt Gott aus. Da kann es also sein, dass der eine nur die Zungen hat und der andere hat Auslegung. So getrennt geht es. Dass der eine die Weissagung hat und der andere hat die Krankenheilung. Dass der eine das Wort der Erkenntnis hat und der andere das Wort der Weisheit. Der das Wort zur Praxis macht. Ergänzt einer den anderen. Das entspricht dem Leib. Es hat nicht jedes Glied dieselbe Funktion. Hand bleibt Hand. Die Hand redet nicht gelegentlich. Es gibt zwar sprechende Hände, aber es kann das Reden des Mundes nicht ersetzen. Das Auge kann ihm nie das Ohr ersetzen. Das Auge hört nicht. Die Taubstummen zwar, die hören mit ihren Augen. Aber es bleibt ein kümmerlicher Belf, Notbelf, gell? Und die Füße gehen eben. Tun nicht das, was die Hände tun. Man kann auch mal einen Handstand machen, aber es geht keiner auf den Händen nach Limbach. Jedes Glied hat seine Funktion. Und der Leib Christi, Jesus hat alle Gaben des Geistes, alle. In Christus ist die Fülle, der Gottheit leibhaftig. Aber die einzelnen Funktionen Jesu verteilt er auf verschiedene Glieder und wirkt sie in verschiedenen Gliedern. Gaben sind einfach Funktionen Jesu. Und die Gaben haben, sind Funktionäre Jesu. Und der eine hat die und der andere eine andere Funktion. Seiner Gliedschaft entsprechend. Anders ist es bei der Frucht des Geistes. Und da heißt er nicht Früchte des Geistes, sondern Frucht. Das ist eine. Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter. Das ist eine Frucht. Das ist nicht zu teilen. Es ist eine Weintraube mit 9 Beeren. Das gehört das Ganze immer zusammen. Da ist es unmöglich, dass einer sagt, ja, ich habe die Liebe, aber die Keuschheit ist einem anderen gegeben. Das ist mir nicht gegeben. Oder ich bin geduldig. Das ist wahr. Aber die Freude habe ich nicht. Da gehört immer alles zueinander. Die Frucht. Ja? Da geht es nicht um die Funktion Jesu, sondern geht es um die Jesus-Art. Die Gaben sind die Jesus-Funktion und die Frucht ist die Jesus-Art. Ob einer die oder jene Funktion hat, für jeden gilt, dass du es nur übst in der Gesinnung Jesu. Die Frucht des Geistes ist die Gesinnung Jesu. Da muss der Fuß genauso in der Gesinnung Jesu leben wie die Hand. Der Mund wie das Auge. So geht es nicht, dass die Hand die Gesinnung Jesu hat, die Liebesgesinnung, oder dass sie nun streichelt und der Fuß, da gibt ein Fußtritt zu gleicher Zeit. Das ist eine Unmöglichkeit, das geht nicht. Da stampft mit dem Fuß auf, gell? Stampft er auf. Das geht nicht. Sondern der ganze Mensch in der Gesinnung Jesu Und auch die Frucht des Geistes, das ist für jeden da. Und das muss in jedem sich voll und ganz entfalten, damit wir jeder seine ihm gemäße Funktion üben können, in der Art und Weise Gesinnung Jesu. Dass es deutlich ist. Und dies beides gehört immer ganz zueinander. Dass die Gesinnung Jesu in uns reift, dann entfalten sich auch gesund und segensreich die Gaben. Wenn die Gesinnung Jesu nicht sich entfaltet, dann taugen die Gaben nichts. Dann sind sie wohl vorhanden, aber sie sind immer schadhaft und sie richten Schaden an. Das ist so wichtig, dass man das sieht. Und das ist wichtig für jeden, der ein Stück Verantwortung trägt, dass er darauf besonders achtet. Wenn eine Schwester Gaben hat und sie ist innerlich in ihrem Glaubens- und Heiligungsleben schiefgewickelt, das kommt ja vor, dass man sieht, es stimmt nicht bei ihr. Da ist was los. Da hat sich was im Herzen festgesetzt. Da ist was vergiftet jetzt. Merkt man nicht. Aber sie hat Gaben. Sie kriegt nach wie vor Worte der Weissagung. Aber die kommen noch weiter. Aber wenn das in solch einem Zustand ist, da will ich die Worte nicht haben. Mag sie ruhig abgeben, aber das nehme ich nicht ab. Es gehört immer beides so zueinander. Das innere Reifen, die Jesusgesinnung. Und dann sind die Gaben kostbar. Und wo nicht die Jesusgesinnung mitwächst, sind die Gaben nichts. Und das ist die Ursache, warum so viel Schade geschehen ist schon. Weil nun gerade, wenn jemand mal eine Gabe hatte, sie nun angestanden worden sind und dann haben die angefangen zu herrschen mit ihren Gaben, sich durchzusetzen, gell? Und alle anderen haben sie bewundert und haben sie in den Himmel gehoben, der Hochmut ist genährt worden und immer mehr genährt worden. Also das Gegenteil von Jesusgesinnung. Und dann können die Gaben nie zum Segen sein. Beides gehört zueinander. Ganzheitlich muss das Wachstum sein. Nicht nur einseitig, ganzheitlich. Muss das Wachstum sein. Und darum auch im 1. Korintherbrief. Die beiden Gaben, Kapitel 12 und 14. Und mittendrin, Kapitel 13, hohes Lied der Liebe. Ist doch wieder mal ganz weise geordnet. Mittendrin die Liebe. Und hätte ich der Liebe nicht, wäre alles nichts nützen. Wie weise ist's. Aber auch nicht so, wie manche Pietisten sagen und Gnadauer, die immer so ein bisschen Reserven gegen Pfingsten und Gaben haben, das ist leider so, muss man sehen. Kann man nur helfen den Brüdern, dass sie das loskriegen, diese Komplexe. Und da gibt es tatsächlich, die sagen, ja siehst du, Kapitel 12 die Gaben, Kapitel 13 ist das hohe Lied der Liebe und das ist der köstlichere Weg und wer die Liebe hat, braucht die Gaben nicht mehr. So seht ihr aus. Kapitel 14 ist er wieder mitten in den Gaben drin und sagt, strebt nach den besten Gaben und einfach danach, dass er die Liebe hat. Bleiben wir also ganz nüchtern. Beides gehört zueinander, die Funktionen Jesu zu üben und sie zu üben in der Art und Gesinnung Jesu. Darum geht's.